Hi, das ist Alpha und Omega, der Podcast. Ich bin Juliane Eberbein. Mein Gast heute ist Mohammed Zakzak. Er kam mit 11 Jahren als unbegleiteter, minderjähriger Geflüchteter aus dem Libanon nach Deutschland, ist im Kinderheim und bei Pflegeeltern aufgewachsen und hat es von der Förderschule bis zum Studium der sozialen Arbeit geschafft. Heute ist Mohammed Zakzak der Inklusionsbeauftragte der Stadt Pforzheim. Und darüber hinaus begleitet er als Sozialarbeiter viele straffällig gewordene Jugendliche und weiß, warum es bei der Integration von Zugewanderten oft hakt, insbesondere bei jungen Männern. Darüber und über seine Lebensgeschichte wollen wir sprechen. Willkommen, Mohammed Zakzak.
Herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Danke schön.
Herr Zakzak, das ist ein schöner Nachname. Wie oft werden Sie darauf angesprochen?
Oft. Zakzak ist Programm. Und Zakzak ist ein schneller Name. Das macht es halt aus. Und ich erlebe oft, dass ich oft angesprochen werde. Die Leute sagen, ist das jetzt ein Künstlername? Ist das ein echter Name? Auf jeden Fall ist das ein echter Name. Kommt aus dem Arabischen her.
Was bedeutet er da?
Singender Vogel oder Zwitschern des Vogels, gewisserweise. Wird es auch anders ausgesprochen. Sasa. Aber es hat sich so ein bisschen eingedeutscht. Zack, zack. Und das ist merkbar.
Absolut. Sie sagen, Ihr Name ist Programm. Wie meinen Sie das?
Ich bin schnell. Wenn ich auch im Rolli sitze, bin ich trotzdem schnell im Leben. Genau. Und das habe ich ein Gespräch gehabt mit einer Dame. Sagt sie zu mir, du bist überall. Man glaubt ja fast, dass du einen Motor in deinen Rollstuhl hast. Also nein, das sind meine kräftigen Hände, die mich überall hintragen, wo ich gebraucht werde.
Sie haben ein schnelles Leben und Sie haben ein bewegtes Leben bis hierher schon hinter sich. Sie sind 1977 im Libanon geboren. Damals war Bürgerkrieg im Land und sind im Alter von 3 Jahren schwer erkrankt, lagen 9 Monate lang dann auch im Koma. Was war denn damals passiert?
Ich hatte Fieber gehabt. Wir waren damals bei den Großeltern in Syrien zu Besuch. Ich bin erkrankt. Ich habe, das nennt man auf Arabisch Hemma, heißt starkes Virusbefall. Also es ging auch vom Tag auf den anderen, wo ich dann leblos war. Meine Eltern waren dann beim Arzt in Syrien und der Arzt hat gesagt, auf jeden Fall in Libanon wieder bringen. Der Libanon war ja beginnend eines Bürgerkrieges. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich in Libanon gekommen bin. Eigentlich dürfte ich nicht überleben. Ich hatte unter 1% Überlebenschance und irgendwie habe ich dann überlebt, 9 Monate im Koma. Ich kann mich nicht erinnern, das für mich war es wie eine Sekunde. Ja? Also für meine Eltern waren es 9 Monate. Aber ich kann mich erinnern, wo ich wieder zurückgekommen bin in Leben und das war aus weißem Licht wieder zur Erde und mein älterer Bruder war vor mir und der sagte, das habe ich noch im Hinterkopf, der ist wach, hat er zu meiner Mutter gesagt. Und das war halt ein interessantes Erlebnis, das erzählt zu bekommen. Ich kann mich auch erinnern, wo ich zurückkam. Trotzdem war ich dann wieder weg und irgendwann habe ich mich wieder erlebt, wo ich krabbeln könnte. Also vor meinem Koma konnte ich laufen, nach meinem Koma habe ich angefangen wieder zu krabbeln und das Leben neu zu bewältigen.
Das glaube ich. Jetzt haben Sie gesagt, es hat sich angefühlt wie eine Sekunde. Prägt so eine lange Zeit im Koma trotzdem, beziehungsweise wie prägt die?
Ja, ich wollte nicht mehr zurück, aber irgendwie bin ich da. Also ich habe mich wohlgefühlt in dieses Licht. War interessant, also sehr schönes Gefühl, ja. Aber ich bin jetzt da und dann, ich habe was zu erledigen, glaube ich.
Schön, dass Sie da sind. Ist das Koma und die Krankheit auch der Grund, weswegen Sie heute im Rollstuhl sitzen?
Ja, unter anderem, ja. Eigentlich hauptsächlich, dass ich im Rollstuhl gelandet bin. Aber das war nicht immer so. Ich bin auch mit den Krücken gelaufen. Ich bin auch Wangen gelaufen. Da habe ich mir meine Hüften in jungen Jahren kaputt gemacht. Und genau. Und irgendwann habe ich mich mit 40 entschieden, den Rollstuhl zu benutzen. Das war so eine klare Entscheidung. Ich treffe immer klare Entscheidungen im Leben.
Sie haben Ihre Kindheit dann im Libanon verbracht oder einen Teil Ihrer Kindheit. Mhm. Welche Erinnerungen haben Sie an dieses Land im Bürgerkrieg?
Ja, man sagt, Bürgerkrieg ist was Schlimmes. Ich kann mich erinnern an den Bürgerkrieg, aber man erlebt auch das Zusammenhalt, das Überleben. Also manchmal hat man Sekunden überlebt. Also durch eine Information hat man diese Information gehabt, da hat man sich in Sicherheit gebracht und man hat überlebt. Also Bürgerkrieg schlimm. Ich kann mich erinnern an Bomben, an Tote. Ich habe mal auf dem Feld über 100 Toten gesehen. Da habe ich meine Mutter in diesem Moment gefragt, da war ich glaube 5, warum schlafen diese Menschen? Meine Mutter hat mir erklärt, die schlafen nicht, sie sind tot.
Oh, wow.
Nach meinem Koma war es ja so, dass ich das erstmal so intensiv mit dem Thema Tod konfrontiert habe. wurde, aber durch die Barmherzigkeit meiner Mutter und die Liebe und die Geborgenheit war es für mich ganz klar, wir werden geboren und wir müssen irgendwann wieder zurück.
Ihre Eltern haben ja dann entschieden, Sie nach Deutschland zu schicken, ja. Das war 89. Warum sind denn Ihre Eltern nicht mitgekommen?
Es war eine schwierige Situation. Ich bin mit einem Verwandten nach Deutschland gekommen. Meine Eltern sollten nachkommen, aber es hat sich durch die kriegerischen Auseinandersetzungen so brutal verschärft, die Situation, dass die Möglichkeit nicht mehr gab, dass sie kamen. Ich hatte auch 6 Jahre keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Ich wusste auch nicht, ob sie leben oder gestorben sind. Also ich war so in Niemandsland, gefühlstechnisch. Und deswegen, irgendwann hat mein Vater 95 angerufen. Ich habe auch die arabische Sprache verlernt. Es war ganz schwierig. Ich musste es mir neu erlernen, die Sprache. Aber wenn man die Grundzüge oder der Flock in sich trägt, lernt man die Sprache auch wieder ganz schnell. Und dann wurde ich angerufen. Ich weiß nicht, wer ihm die Nummer gegeben hat. Und dann sagt er, ich bin dein Vater auf Arabisch. Ich wusste nicht, was das ist. Dann haben wir uns in Englisch ein bisschen unterhalten. Und für mich war es am Anfang ganz schwierig, auch die Kommunikation mit meinen Eltern zu führen, ganz schwierig. Genau, aber irgendwann habe ich es gelernt. Das war so eine Art Familienzwang. Genau, und dann konnte ich innerhalb von einem Jahr wieder meine arabische Sprache sprechen.
Können Sie das Gefühl beschreiben, wie das ist, plötzlich den leiblichen Vater am Telefon zu haben?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Fremd, froh, die leben noch. Das war für mich ich kann mich an diesen Moment erinnern, so Glücksgefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Und dass meine Eltern leben, das war für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich den Drang gehabt, sie auch wieder besuchen zu gehen.
Sie haben ja, das hat 6 Jahre lang gedauert, genau. Von dem Moment, wo Sie nach Deutschland geschickt wurden, bis zu dem Moment, wo Sie dann wieder von Ihren Eltern gehört haben. Der Plan war eigentlich, dass Sie bei Ihrem Onkel leben. Das hat nicht so geklappt. Und Sie sind dann in einem Kinderheim gelandet. Ja. An was erinnern Sie sich denn aus dieser Zeit?
Also man muss sich das so vorstellen, man ist ja krank, man ist mit der Mutter symbiotisch verbunden und da wird man ja so ausgerissen aus diesen Gefühlswelt und auf sich allein gestellt. Ich bin wirklich mit 11 Jahren erwachsen geworden. Das war ja der Plan, bei meinem Onkel aufzuwachsen. Ich bin nach Kaiserslautern das erste Mal gekommen, habe zum ersten Mal am Betzenberg, ich wusste gar nicht, dass das Betzenberg ist, muss man wirklich sagen, und habe ich erstmal so bewusst blonde Menschen gesehen. Das war für mich hochinteressant. Ich dachte, ich werde jetzt bei meinem Onkel leben, aber es hat sich nach 5 Tagen irgendwie zerschlagen, das Ganze. Und ich musste dann erwachsen werden mit 11. Also ich musste auch schnell Entscheidungen selber treffen, trotz 11 Jahren.
Und an was erinnern Sie sich aus der Zeit von dem Kinderheim?
Also an Nonnen, an Schläge, an Gewalt, aber auch an jemanden, an den Namen kann ich mich da erinnern. Ich wünsche, er wird sich bei mir mal melden, an Pierre. Der hat mich immer geschützt. Das war so wie mein großer Bruder. Ich habe ein Erlebnis gehabt, wo einer mich in sein Zimmer mitnehmen wollte. Ich weiß nicht, was er mit mir machen wollte. Ich war auch hilflos aufgrund meiner Behinderung. Und der hat sich vor ihn hingestellt und gesagt, ich glaube, da hat er ihm gesagt, auf Deutsch, schau dir auf die Fresse, wenn du ihn berührst. Und das war nicht so. Dann diesen jungen Mann kann ich mich erinnern. Aber seit ich aus dem Kinderheim 89 weg bin, habe ich nur ein Bild von Pierre, aber den Pierre, also wie er jetzt aussieht, also ich fand ihn so ein schützender Faktor, so ein Engel im Leben.
Sie mussten ja zum Glück nicht im Kinderheim bleiben, sondern Sie sind ja dann bei einer Pflegefamilie auch aufgewachsen. Wie war es in der Pflegefamilie?
Also das hat ja auch eine Vorgeschichte. Ich bin auch ein Jahr lang im Krankenhaus gewesen. Man hat nach einer Pflegefamilie gesucht. Keiner wollte jemanden mit Behinderung und jemanden mit Migrationshintergrund haben. Deswegen war ich ein Jahr lang im Uniklinik, im Krankenhaus. Die haben lang nach einer Pflegefamilie gesucht. Das war der Professor Mittelmeier, so ein Koryphäe in Deutschland. Der hat die Hüftschale erfunden. Und am Schluss kann ich mich erinnern, am letzten Gespräch, da habe ich innerhalb von 4 Monaten Deutsch gelernt, 500 Deutsch gelernt. Wow. Dann sagt er zu mir, wenn wir jetzt keine Familie für dich finden, Mohammed, nehme ich dich als Sohn. Und irgendwann haben wir eine Pflegefamilie, hat sich auch danach um mich gekümmert. Ich bin auf eine Förderschule gekommen und ja, am Schluss ist es gut gegangen. Die Pflegefamilie, meine Pflegemutter, die ist 2018 verstorben. Das war so eine Kämpferin, die war vom Zweiten Weltkrieg. Die hat mir beigebracht, was heißt kämpfen, aber auch mal fallen zu dürfen, ohne liegen zu bleiben.
Und ich finde nicht nur die Pflegemutter war eine Kämpferin, ich finde auch Sie sind ein Kämpfer, also wenn ich das so höre. Sie haben sich dann auch von der Sonderschule zum Wirtschaftsabitur hochgekämpft, haben dann auch studiert. Was hat Sie denn die ganzen Jahre immer angetrieben?
Nie aufzugeben. Also die Leidenschaft am Leben. Also ich bin ein Bürgerkriegskind, ich bin vom Tod abgesprungen, ja, gewisserweise, oder vom Diesseits, ja, von Diesseits in Jenseits, von Jenseits wieder zurück, dass man nie aufgeben soll. Das Leben hat so viele Überraschungen und das ist so spannend, was noch auf einen zukommt. Deswegen ist das für mich so ein spannendes Leben, dass, also ich sage einfach, ich habe meinen Platz gefunden und ich werde meinen Platz weiterhin finden und was auf mich zukommt. Ich liebe Menschen, ich liebe die Kommunikation mit den Menschen. Das treibt mich an, menschlich zu sein, Menschen zu begegnen, die weise Herzen haben und auch, dass ich was hinterlassen möchte. So ein Marke, zack, zack.
Wie spannend war es denn, das erste Mal dann auch zurück in den Libanon zu gehen? Sie haben Ihre Eltern da ja besucht.
Ja, ja, 97.
Wie ist das dann, in das Land zu kommen?
Erstmal, das war der Flug ich bin noch nicht mal von Frankfurt geflogen, von Brüssel. Und dann haben wir erstmal ein Problem gehabt mit dem Flugzeug. Das Flugzeug ging nicht, die Triebwerke haben nicht funktioniert. Genau. Ich habe es erst nachher gepeilt, dass hier was nicht stimmt. Danach, nach 10 Stunden Verspätung, bin ich in Beirut gelandet. Und das war erstmal Chaos. Das war Nachkriegszeiten. Trotz, dass das 93 der Krieg beendet worden ist, gab es weiterhin Probleme im Libanon und ich wurde erstmal vom Zoll 5 Stunden lang verhört, wer ich bin, was ich bin. Die haben ja keine Dokumente von mir gehabt, weil ich geflüchtet bin. Ja, und die Eltern erst zu begegnen, ich kann mich erinnern an meine Mutter, die ist erstmal umgekippt. Da waren Cousins von mir vor Ort, die kenne ich gar nicht. Also ich habe meinen Onkel auf Arabisch beleidigt, statt ihn zu begrüßen. Aber es war mir nicht bewusst. Genau. Und also erstmal ein Heimatgefühl. Ja. Ich präge den Satz, Libanon ist meine Heimat, Deutschland ist mein Zuhause. Das war so ein Heimatgefühl, wieder an die Basic, an die Basis zu geraten, aber auch viel Fremdes. So Bilder sind mir hochgekommen, wo ich abgereist bin und wieder zurückgekommen bin. Da hat sich die Welt auch ein bisschen verändert. Da habe ich auch Brüder von mir erlebt, die ich nie kannte. Die waren dann also Geschwister, die geboren sind nach meiner Flucht nach Deutschland. Also war sehr viele Eindrücke, Ereignisse und ja, ich war ein bisschen geflasht. Ich hatte 3 Tage lang so lang gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten.
Wie gut können Sie die Menschen verstehen, die sagen, hey, ich weiß überhaupt nicht, wo ich mich zu Hause fühlen soll, weil irgendwie meine Wurzeln sind nicht in Deutschland und gleichzeitig lebe ich in Deutschland, ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre. Können Sie das nachvollziehen?
Sehr gut sogar. Also diese Identitätskrise, also in zu Hause bist du nicht der Richtige, ja, zu Hause bist du nicht der aus der Türkei stammt oder aus dem Libanon und in Deutschland bist du aufgrund deines Namens oder deiner Hautfarbe auch nicht der Deutsche. Ich kann das gut nachvollziehen, aber zum Glück bei meiner Pflegefamilie war nie das Gefühl, du bist anders, sondern du gehörst dazu. Und ich glaube, das war die Familientugend bei uns zu Hause, bei meiner deutschen Mama. Das ist egal, woher du kommst, dein Verhalten ist wichtig im Leben. Und glaub, wenn jeder so denken würde, wie meine Pflegemama, kommen wir ein bisschen weiter hier in Deutschland. Anstatt Menschen zu stigmatisieren, kann man sie aufgrund ihrer Verhalten beurteilen und verurteilen. Und nicht aufgrund der Hautfarbe, Religion. Also es spielt doch alles keine Rolle im Endeffekt. Deswegen verstehe ich die jungen Menschen sehr gut, wenn sie so zwischen 2 Welten oder 3 Welten hantieren.
Sie arbeiten viel mit Jugendlichen, wo man das Verhalten hinterfragen kann. Ja. Mit kriminellen Jugendlichen, straffällig gewordenen Jugendlichen. Einige haben davon auch Migrationshintergrund. Wie sieht denn diese Arbeit konkret aus? Wie arbeiten Sie mit denen?
Also es geht ja darum, die jungen Menschen werden mir vom Gericht zugewiesen. Sie müssen eine Auflage bei mir absitzen oder bearbeiten. Die sind strafbar geworden, die haben einen falschen Weg eingenommen im Leben und die müssen bei mir dann Resozialisierung umsetzen und die Arbeit, also ich arbeite gerne mit den harten Jungs, mit den Big Macs, die interessieren mich sehr. Ich sehe immer hinter diesen Menschen, je aufgeblasener der Teilnehmer ist, um verletzlicher ist das Herz. Und das ist ja immer so eine Fassade, die gezeigt wird. Und wenn man diese Fassade nach 3 Monaten bricht, erlebt man, welche Fähigkeiten so einen jungen Menschen, der gegenüber mir sitzt und mit mir sein Leben offenbart, was ein toller Mensch der ist und was für eine Ressource ist für uns, bei uns in Deutschland. Das ist, wenn man ihn, wie nennt man, nicht aneckt, sondern ihn kriegt im Leben. Und das ist ganz, ganz wichtig, den Menschen nicht als Mensch zu verurteilen, sondern sein Verhalten. Mhm. Und das sage ich auch am Anfang, als Mensch liebe ich dich, ja, weil du einfach wundervoll bist, weil du Bereicherung für uns ist. Aber dein Verhalten kann man es verurteilen und daran kannst du arbeiten.
Von welchem Verhalten sprechen wir? Also von welchen Straftaten reden wir da?
Von Diebstähle bis Totschlag.
Alles dabei?
Alles dabei. Mhm. Auch unterschiedlich. Also wir reden von allen Nationen.
Ja. Ja. Jetzt ist es in Pforzheim ja so, dass 78% der Jugendlichen bis 14 einen Migrationshintergrund haben. Damit ist Pforzheim, hat eine der höchsten Quoten in ganz Deutschland. Welche Auswirkungen hat das auf Ihre Arbeit konkret? Hat es Auswirkungen?
Also erstmal sehe ich den Menschen, egal ob da ja mit dem Migrationshintergrund oder nicht Migrationshintergrund. Ja. Ich erlebe meine Arbeit als Jugendsozialarbeiter oder als Schulsozialarbeiter damals, dass ich für die Jugendlichen als Vorbild diente oder immer noch diene, weil diese jungen Menschen, die früher in der Grundschule oder Anfang ihrer Schulkarriere waren, die sind jetzt groß und die erlebe ich jetzt an Unis, erlebe ich in der Stadtverwaltung, die sind echt stolz. Und ich habe letztens eine Begegnung gehabt mit einer jungen Dame, die hat immer gesagt, hat zack, sie waren heimlich mein Vater. Da habe ich gesagt, wieso mein Vater? Da gesagt, sie waren immer ein Vorbild für mich und ich habe mich immer an sie erinnert. Sie haben schwer im Leben gehabt oder ich immer noch schwer im Leben und sie haben trotz Rollstuhl, trotz Behinderung das Leben geschafft und ich kann laufen. Das wird bei mir genauso erfolgreich sein. Die war erfolgreich, aber auch viele junge Männer, die im Leben das Ganze geschafft haben, sind jetzt erwachsen, die an Unis sind. Also das heißt, der Zugang, nicht Leute stigmatisieren, sondern die Menschen motivieren, dass alles möglich im Leben ist. Und zum Glück bei uns in Deutschland ist alles möglich. Man muss nur den richtigen Weg für
Macht das einen Unterschied, dass Sie Mohammed Zakzak heißen und nicht Otto Meier?
Am Anfang ja. Am Anfang als Identifikationsperson ja. Aber ich kenne auch viele, die an Jens oder an Martin groß geworden sind. Die Frage ist, wie begegnet man diesen Menschen? Welche Haltung haben wir zu diesen jungen Menschen? Grundsätzlich jungen Menschen. Es geht nicht nur um Menschen mit Migrationshintergrund. Ja. Diese jungen Menschen, die haben einen bestimmten männlichen Bild mitbekommen, wo oft dieses Männlichkeitsbild ihnen im Weg stand und in der Sackgasse führt. Und ganz besonders ist es bei jungen Migranten, die sozial benachteiligt sind in vielen Bereichen bei uns in Deutschland, sichtbar. Aber ich erlebe, wie man den Menschen begegnet und ihnen Hoffnung gibt durch nonverbale Anschauen, da erlebt man schon, dass man die Ressourcen aktivieren kann. Und ich glaube, wer ein Auto knacken kann, kann auch ein Auto reparieren.
Das mag stimmen. Die mediale Diskussion geht ja oft um straffällige Menschen, Jugendliche mit Migrationshintergrund. Ich meine, da sind Sie ganz nah dran, Sie beobachten das. Bei straffälligen Jugendlichen begegnet Ihnen auch oft das Wort Ehre. Was bedeutet dieser Begriff Ehre gerade bei migrantischen Jugendlichen?
Das Wort Ehre, ich sage immer, wenn man nicht viel hat im Leben, wird dann Ehre als Begriff der Dominanz und Kontrolle. Sind die jungen Menschen, die Sprache ist der Ummacht. Und diese Sprache wandelt sich irgendwann mal um in gewisser Weise in Macht und Dominanz. Und das Wort Ehre ist ja so, wenn man eine Ehre hat, sag mal, meine Gewalttat war ehrenvoll. Eigentlich besteht dahinter viel Hilflosigkeit und Minderwertigkeitskomplexen, wo Zugehörigkeit, wo Anerkennung und Perspektiven fehlen, entwickelt das Wort Ehre als Synonym für Autonomie. Und da aus diesem System müssen wir raus, weil in der arabischen Kultur ist es ja so, oder in der südländischen Kultur, Ehre kann auch anders definiert werden, über Bildung, über Erfolge, über Status. Und da müssen die Programme, die wir ansetzen, nochmal spezialisiert werden, um nochmal den Begriff Ehre neu zu definieren. Aber Ehre ist auch so meine Autonomie, mein Machtzentrum, aber auch, wenn man mit Helfersystemen arbeitet, irreführend. Das könnte auch, weil man sieht den Helfersystem, der hat keine Ahnung von dem Begriff Ehre, und dann ist das so eine Art ein Stempel, in Position, wo man nochmal für sich in Anspruch nimmt.
Was entgegnen Sie Jugendlichen, die Straftaten begehen aufgrund der Ehre? Was sagen Sie da?
Bei mir ist es immer so, die sind dann schnell raus in diesem System. Dann frage ich ganz einfach, warum hast du eine Straftat begangen? Ja, der hat meine Mutter beleidigt, der hat sie Hurensohn bezeichnet, deswegen musste ich meine Ehre verteidigen. Dann frage ich ganz einfach im Kontext, ja, aber ist es ehrenvoll, dass deine Mutter jetzt in JVA gehen muss und sich filzen lassen und deinen Vater filzen lassen? Ist das ehrenvoll? Nein. Ist es ehrenvoll, dass dein Opa vielleicht, der in der Türkei lebt, sich um dich Sorgen macht? Ist es ehrenvoll? Nein. Oft erlebe ich, dass die Jugendlichen oft dieses Begriff Ehre schnell seine Wirkung verliert und die sagen ganz klar zu mir, hat zack, zack, das war nicht ehrenvoll, was ich getan habe. Ist auch nicht ehrenvoll, dass ich im Knast sitze, aber ist auch nicht ehrenvoll, dass ich Straftaten begangen habe.
Werden jugendliche Migranten aus einem anderen Grund kriminell, begehen Straftaten als deutsche Jugendliche?
Also in meiner 19-jährigen Berufserfahrung in diesem Bereich auf keinen Fall. Gewalttaten haben mit Nationen und Kulturen nichts zu tun, sondern mit Sozialbenachteiligung, Diskriminierung, Perspektivlosigkeiten, Stigmatisierung in der Gesellschaft. Das sind die Ursachen, die junge Menschen treffen. Manche schaffen es, weil die Widerstandskräfte in sich tragen, aber manche scheitern daran und dann zeigen sie durch ihren Ohnmachtsgefühl diese Stärke in Form von Dominanz und Kontrolle und Gewalt. Also man verwechselt auch oft Stärke mit Dominanz, Kontrolle und Macht, aber auch Respekt mit Angst und Konfliktlösung mit Gewalt. Also die definieren das Ganze anders, um nochmal in der Gesellschaft zu stehen. Also so ein Gefühl der Minderwertigkeit kann man nicht lange aushalten. Das muss irgendwie gefiltert werden und oft wird es gefiltert mit Gewalttaten, um nochmal seine Position zu sichern. Aber ganz, ganz wichtig, nicht jeder, der Gewalt erlebt hat oder Opfer der Situation war, wird zum Gewalttäter. Aber oft Teilnehmer, die bei mir waren, haben Gewalt erlebt oder Diskriminierung in der Gesellschaft. Circa 99,5%. Also das ist ganz, ganz wichtig, diese Zahl zu erkennen von 1000 Teilnehmern. Ich kann nur von meinen Teilnehmern reden.
Sie haben ein Buch geschrieben, das kam 25 raus. Es heißt Toxische Männlichkeit bei jungen Migranten. An wen richtet sich das Buch?
An alle, an die Gesellschaft, an die Politik, dass man ein bisschen mehr Realpolitik macht, anstatt Schubladendenken zu bedienen. Für mich ist das ganz, ganz wichtig. Aber auch ein Helfersystem, das ist ein Handlungsansatz, um nochmal Thema Ehre, Thema Identität mit den Jungen zu bearbeiten. Aber auch, wie wir unsere Stadtteile gestalten sollen. Welche Vernetzungsarbeit, wie ist die Verzahnung durch den Polizei, Ordnungsamt, soziale Arbeit, wie funktioniert es? Und immer den Blick wahren den jungen Menschen. Diese jungen Menschen, die haben Ressourcen. Ja. Die können destruktiv sein, aber die können sehr dienlich für unsere Gesellschaft sein. Wir sollten in dieser Situation nochmal unser Blickwinkel fokussieren und wir sollen aufhören zu sagen, ja, die sind Gäste. Mich nervt der Satz, die sind Gäste. Ich habe letzte Frage in den Raum gestellt, wann ist man kein Gast mehr? Nach 5 Generationen, 10 Generationen, also Gast ist mehr im Urlaub und danach kommt man nach zu Hause zurück. Diese Menschen sind die 3., 4. Generation hier. Wir sollen endlich mal aufhören, sie als Gäste zu bezeichnen. Die gehören zu uns und wir sind verantwortlich für diese jungen Menschen. Und später tragen sie Verantwortung, wenn wir, wie sagt man so schön, lernen am Modell, ja, unsere Arbeit gut machen. Und viele, viele machen die Arbeit gut. Nur die Vorbilder, die das geschafft haben, die für die jungen Menschen wirklich sehr wichtig sind, die kommen weniger zu Wort.
Was würde denn dann helfen, dass sich sowohl die Jugendlichen nicht mehr als Gäste fühlen, aber auch, dass die Gesellschaft die Menschen eben nicht mehr als Gäste sieht, sondern als Teil der Gesellschaft? Welche Erfahrungen haben Sie da?
Also wo ich zu meiner Pflegemama gekommen bin, war ich ihr Pflegesohn und nicht der Gastpflegesohn. Ja. Also das heißt, den Menschen so akzeptieren, wie er ist. Der heißt halt Mohammed oder weiß Gott was, Ahmed. Man soll den Menschen aufgrund seines Verhaltens beurteilen, aber nicht aufgrund seiner Herkunft. Ich glaube, wir sind wirklich, also viele Menschen machen das auch bei uns im Lande. Die gehören zu uns, aber die kommen nicht zu Wort. die eigentlich das Ganze destruktiv sehen, die kommen eher zu Wort. Also ich bin dafür, dass wir mehr Anerkennungskultur haben, mehr Vorbilderschaft, mehr Präventionsprojekte, Programme, Ansätze, die wirklich genau auf den Jugendlichen geschnitten sind. Und ganz, ganz, ganz wichtig, nochmal die Stadtteile neu definieren, die Präventionsarbeit neu gestalten. Und wenn man gute Arbeit leistet, hat man in den nächsten zwei Generationen, merkt man, dass da sich was verändert im Köpfen der Menschen und die Barriere abbauen. Die Barriere, die Schubladenbarriere.
Welchen Ratschlag geben Sie denn jungen Straffälligen mit? Besonders, wenn wir jetzt das uns anschauen, denen mit Migrationshintergrund, damit das hier funktioniert. Welcher Ratschlag ist
das? Du gehörst zu uns, du bist uns wichtig. Ich sehe sie auch nicht als so junge Menschen mit Migrationshintergrund, sondern als Mensch erstmal, der auf einen schiefen Bahn gekommen ist. Also Deutschland kann dir alles anbieten, ja. Für Deutschland kannst du dienlich sein. Deutschland ist ein gutes Land und alle sagen, die wissen, was sie an Deutschland haben. Das ist ihre Heimat, ja. Aber du kannst auch gerne einen destruktiven Weg einnehmen und dafür auch Konsequenzen ziehen. Aber ich erlebe es oft, die sehen da auch, wie ich arbeite, wie ich mich entwickelt habe. Oft nehmen sich dann ein Vorbild an mir und ich erlebe nach Jahren auch wieder einen Kontakt, wenn ich einen Jugendlichen auf der Straße sehe, dass er auch im Leben geschafft hat. Also das ist auch die Liebe, die Akzeptanz, die Wertschätzung, ja, die ich weitergeben kann.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, an wen würde der gehen und was wäre der Wunsch?
Gute Frage. Mein Wunsch wäre, dass wir an uns glauben, wir sind eine gute Gesellschaft, wir haben vieles bewältigt, vieles geschafft bei uns, an unsere Stärken und Tugenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind ein gutes Land, wir bleiben ein gutes Land, da bin ich mir sicher.
Ich sage Dankeschön. Ich glaube, wir können hier noch viel weiter sprechen, viel weiter diskutieren. Dankeschön, Mohammed Zakzak, fürs Dasein.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.